NDR Info. Echo des Tages.
Iran und die UNO-Vetomächte feiern ihren Erfolg. Israel ist empört über die Genfer Vereinbarung. Analyse, Reaktion und Meinung zum Durchbruch im Atomstreit gleich hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Lage in Afghanistan ist angespannt und instabil. Ein ehemaliger Bundeswehrmitarbeiter wurde ermordet. Die afghanische Ratsversammlung, die Loya Jirga, sprach sich für das umstrittene Sicherheitsabkommen mit den USA aus. Für Schweizer Manager gibt es auch in Zukunft keine Grenzen beim Geldverdienen. Das entsprechende Volksbegehren wurde heute abgelehnt. Im Katastrophengebiet auf den Philippinen herrschen nach wie vor Hunger und Chaos. Und im syrischen Bürgerkrieg war es heute mal wieder ein ganz besonders blutiger Tag. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Bis in die frühen Morgenstunden rangen die Delegationen der 5+1-Mächte mit den iranischen Diplomaten um jeden Satz des Abkommens. Und natürlich ist das noch keine endgültige Lösung, die die Weltmächte da in Genf mit dem Iran ausgehandelt haben, sondern bloß ein erster Schritt. Ein Durchbruch war es trotzdem, weil erstmals eine Beilegung des Atomstreites mit dem Iran möglich scheint. Auch wenn man sich über die Auslegung des Abkommens offenbar nicht ganz einig ist. Aus Genf, Patrick Fournier.
Um 3 Uhr morgens war es soweit. Per Twitter teilte der Sprecher von 5+1-Verhandlungsführerin Catherine Ashton, Michael Mann, mit, es gibt eine Einigung. Irans Außenminister Zarif sprach von einem bedeutenden ersten Schritt.
This is only a first step.
Das ist nur ein erster Schritt. Es ist ein bedeutendes Etappenziel, aber es ist nur ein erster Schritt. Wir müssen weiter zusammenarbeiten, damit wir dieses unnötige und ziemlich traurige Kapitel schließen. Ich hoffe, dass wir im Verlauf des Prozesses das verlorene Vertrauen wiederherstellen können. Laut Zarif erkennt das Abkommen Irans Recht auf eine eigene Urananreicherung an. Schon hier allerdings beginnen die unterschiedlichen Deutungen des Abschlusses. US-Außenminister Kerry hob in seiner Zusammenfassung hervor, dass das Dokument dieses Recht ausdrücklich nicht anerkenne, aber die Anreicherung in wechselseitigem Einverständnis zulasse. Ungeachtet der unterschiedlichen Interpretationen, Iran macht beim zentralen Thema der Verhandlungen, nämlich der Urananreicherung, einige Zugeständnisse. Die Anreicherung auf über 5% soll für ein halbes Jahr ausgesetzt werden. Die gesamten Vorräte an 20%ig angereichertem Uran werden in Brennstäbe umgewandelt oder abgereichert. Iran baut keine weiteren Anlagen zur Urananreicherung und schafft keine weiteren Zentrifugen an, die zur Anreicherung benötigt werden. Außerdem sollen internationale Inspekteure die Anlagen täglich kontrollieren dürfen. Der Bau des Schwerwasserreaktors Arak wird vorerst eingestellt. Im Gegenzug für diese Zugeständnisse darf Iran auf bislang gesperrte Auslandskonten über 4,2 Milliarden Dollar zugreifen. Außerdem werden einige Beschränkungen im Fahrzeugbau und im Edelmetallhandel gelockert, was Iran weitere 1,5 Milliarden Dollar einbringt. Die Sanktionen gegen die Öl- und Finanzwirtschaft Irans allerdings bleiben in vollem Umfang in Kraft, betonte Kerry.
For the Iranian government,
es ist ihre Aufgabe zu erkennen, dass diese erste Phase ein ganz einfacher Test ist. Iran hat oft wiederholt, dass sie ausschließlich ein friedliches Atomprogramm wollten. Leute, friedliche Absichten sind nicht schwer zu beweisen, wenn es wirklich das ist, was ihr wollt.
Patrick Fournier aus Genf. Für die Führung in Teheran ist Genf ein Erfolg iranischer Diplomatie. So jedenfalls verkaufte Präsident Rouhani die Vereinbarung heute Morgen im staatlichen Fernsehen.
Die 5+1-Länder oder mit anderen Worten die Weltmächte haben die Atomrechte Irans anerkannt. Der Islamischen Republik, so der 65-jährige Geistliche weiter, stünden diese Rechte als Unterzeichnerstaat des Nichtverbreitungsabkommens von Atomwaffen ohnehin per se zu. Eine weitere Errungenschaft ist, dass die Anreicherung auf iranischem Boden akzeptiert wurde. Egal wie die anderen es verstehen wollen, in der Vereinbarung steht ganz deutlich, dass der Iran die Anreicherung auf seinem Boden fortsetzen wird. Diese Deutung des Genfer Abkommens könnte im weiteren Verlauf noch für heftigen Diskussionsstoff sorgen. Die neue Regierung in Teheran geht mit dem Genfer Abkommen Kompromisse ein, die bis vor wenigen Monaten noch als undenkbar galten. Die im Gegenzug erreichten Lockerungen einiger Sanktionen werden als Erfolg iranischer Standhaftigkeit und Verhandlungsführung gewertet. Durch diese Vereinbarung wird das Sanktionsregime zusammenbrechen. Auch wenn es einige nur ungern sehen, die ersten Risse in dem Sanktionsregime sind seit gestern Nacht zu beobachten. Ayatollah Ali Khamenei, der starke Mann Irans, hat unterdessen im Fernsehen einen Brief an Präsident Rouhani verlesen lassen, in dem er das Verhandlungsergebnis, soweit es ihm bekannt sei, begrüßt. Was Sie, laut Ihrem Schreiben, erreicht haben, ist zu loben, und ich spreche meinen Dank dem Verhandlungsteam und allen Mitwirkenden aus. Das Erreichte kann als Grundlage für weitere geschickte Schritte dienen. Nach einem halben Jahr soll die Einhaltung des Abkommens bewertet werden. Erfüllt der Iran die Vorgaben, dann werden neue Gespräche zu einem endgültigen Abkommen mit der möglichen Aussicht auf Aufhebung der Sanktionen gestartet.
Reinhard Baumgarten über die Reaktionen aus Teheran. Unter dem Porträt von Abraham Lincoln verkündete US-Präsident Barack Obama am späten Samstagabend Ortszeit im Weißen Haus den Durchbruch in Genf und sprach von einem großen Erfolg.
Denn zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt verpflichte sich Teheran, sein Nuklearprogramm einzufrieren und in Teilen sogar zurückzufahren. Der Iran hat sich verpflichtet, bestimmte Grenzen bei der Urananreicherung einzuhalten und einen Teil des höher angereicherten Uran zu neutralisieren. Die ausgehandelten substanziellen Beschränkungen würden helfen, den Iran davon abzuhalten, Nuklearwaffen zu bauen, formulierte Obama betont vorsichtig. Die sechsmonatige Übergangsvereinbarung halte den Iran davon ab, den Verhandlungszeitraum zu nutzen, um sein Nuklearprogramm weiterzuentwickeln. Die Vereinigten Staaten und ihre Freunde und ihre Alliierten sind übereingekommen, dem Iran mäßige Erleichterungen zu gewähren, während die Sanktionsarchitektur als solche nicht angetastet wird. So soll die Regierung in Teheran Zugang zu einigen ihrer eingefrorenen Konten in Übersee erhalten. Nach Berechnungen des Weißen Hauses belaufen sich die Sanktionserleichterungen auf einen Wert von rund 5 Milliarden Dollar. Diese Erleichterungen würden aber sofort wieder zurückgenommen und die bestehenden Sanktionen noch weiter verschärft, wenn Teheran sich nicht an die Abmachungen halte, sagte Obama und stellte gleichzeitig klar,
Iran, like any nation,
wie jede Nation, sollte der Iran das Recht haben, Kernenergie friedlich zu nutzen.
Peaceful nuclear energy.
An die Adresse Israels gewandt, betonte der US-Präsident, speziell Israel und unsere Golfpartner haben allen Grund, skeptisch über die Absichten des Iran zu sein. Aber die Herausforderungen des iranischen Atomprogramms könnten dauerhaft nur auf diplomatischem Weg gelöst werden, sagt US-Präsident Obama an die Adresse Israels und Saudi-Arabiens.
Ralf Siener über die Reaktionen aus dem Weißen Haus in Washington. Und, wir haben es ja gerade gehört, natürlich war es US-Präsident Obama klar, dass Israel die Begeisterung Irans und der UN-Vetomächte über den Durchbruch in Genf nicht teilen würde. Was kein Wunder ist, denn Israel fühlt sich direkt bedroht von den mutmaßlichen nuklearen Ambitionen des Todfeindes Iran. Israels Premier Benjamin Netanyahu sprach denn auch von einem historischen Fehler.
So Israel is not bound.
Wir können und wir werden nicht erlauben, dass ein Regime, das zur Zerstörung Israels aufruft, dieses Ziel erreicht. Wir werden nicht erlauben, dass Iran die Fähigkeit erlangt, Atomwaffen herzustellen. Soll heißen, Israels Ministerpräsident hält auch einen militärischen Angriff auf Iran noch für möglich, trotz Abkommen. Israels Regierungspolitiker versuchen sich gegenseitig zu übertreffen in ihrer Empörung über das Abkommen mit Iran. Die größte diplomatische Entgleisung ist dabei vermutlich Wirtschaftsminister Bennett gelungen. Der warnte, wenn in 5 Jahren in New York oder Madrid Kofferbomben mit atomaren Sprengsätzen explodierten, dann liege das auch an dem jetzt getroffenen Abkommen. Weniger populistisch hält es der politische Analyst Uzi Rabi von der Universität Tel Aviv, aber auch er glaubt, dass der gefundene Deal nicht den israelischen Interessen dient. Das Abkommen ist sehr, sehr angenehm für Iran, aber weit weniger für Israel. Unterm Strich hat Iran die Erlaubnis bekommen, Uran anzureichern. Das Ende einiger Sanktionen könnten sie in Teheran als Teilerfolg oder gar kompletten Sieg ansehen.
if not a complete victory.
Ein Konflikt bleibt ungelöst. Israels Regierungschef Netanyahu glaubt, nur weitere Sanktionen können Iran zwingen, das gesamte Atomprogramm aufzugeben. Irans Verhandlungspartner in Genf, allen voran die USA, hatten dagegen Sorge. Sorge, dass weitere Sanktionen den Bau einer Atombombe in Iran womöglich gar befördern. Dessen ungeachtet blieben die USA der wichtigste Verbündete, erklärte Israels Außenminister Lieberman in seiner Reaktion. Und trotzdem müsse man sich auch in andere Richtungen nach Partnern umschauen, so der Regierungspolitiker. Und Netanyahu fasste schließlich zusammen, das vorläufige Abkommen der Vertreter von Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats Deutschlands und Irans sei für Israel nicht bindend.
Thorsten Teichmann aus Tel Aviv und zum Durchbruch bei den Genfer Atomverhandlungen mit dem Iran. Jetzt auch unser Kommentar von Hans-Jürgen Maurus.
Die Genfer Atomverhandlungen waren und bleiben ein echter Atompoker. 4 Tage wurde bis spät abends gefeilt, gefeilscht und um Details gerungen. Erst Sonntag früh um 3 Uhr lag der Text des Abkommens vor, das nur ein erster Schritt ist, wie alle Seiten betonen. Soll heißen, in Genf hat man sich auf einen Prozess verständigt, der zunächst in eine Testphase von 6 Monaten übergeht und später zu einem umfassenden Abkommen ausgeweitet werden soll. Es ist ein Prozess des Gebens und Nehmens, ein Aktionsplan, der Vertrauen schaffen und den Verdacht ausräumen soll, dass Teheran an einem Atomwaffenprogramm bastelt. Bei diesem ersten Deal hat der Iran konkrete Zugeständnisse gemacht. Bei der Urananreicherung, bei den bereits hoch angereicherten Uranvorräten, bei den Zentrifugen, beim Schwerwasserreaktor Arak und bei den Inspektionen seiner Atomanlagen. Im Gegenzug erhält Teheran Sanktionserleichterungen im Wert von rund 7 Milliarden Dollar. Damit würde das Atomprogramm in Teilen eingefroren und nach Einschätzung von US-Außenminister Kerry sogar zurückgefahren. Der entscheidende Punkt ist die sogenannte Breakout Time, die Zeit, die Teheran noch braucht, um die Schwelle zur Atommilitärmacht zu überschreiten. Dieser Zeitpunkt wird durch die jetzt vereinbarten Maßnahmen nach hinten verschoben, betonen Experten. Ein Zeitgewinn. Vorausgesetzt, die iranische Führung spielt mit. Werden die von Teheran zugesagten Schritte eingehalten, sind weitere Sanktionserleichterungen vorgesehen. Falls nicht, soll die Sanktionsschraube wieder angezogen werden. Alles hängt also von der Kooperation Teherans ab. Und der politische Lackmustest steht erst noch bevor. Das wird die Kritiker kaum überzeugen, die wie Israel von einem schlechten Deal und sogar von einem historischen Fehler sprechen und Teheran misstrauen. Zweifel bleiben in der Tat. Denn die Tinte auf dem jüngsten Genfer Dokument war noch nicht trocken, da begann schon der Kampf um die Deutungshoheit. Irans Außenminister Zarif behauptete, es gebe 2 Stellen im Text, die das eigene Recht auf Urananreicherung festschreiben. US-Außenminister Kerry widersprach. Das stehe keineswegs im Dokument. Auch beim Schwerwasserreaktor Arak gibt es Ungereimtheiten. Arak soll keinen Brennstoff erhalten oder hochgefahren werden. Die iranische Delegation behauptet aber, es werde weitergebaut. Das muss kein Widerspruch sein, birgt gleichwohl jede Menge potenziellen Zündstoff, wenn es um die Interpretation der beschlossenen Maßnahmen geht. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Gleichzeitig wird sich aber relativ schnell zeigen, ob Teheran blufft oder wirklich kooperiert. Dann nämlich, wenn es um die Transparenz und die Kontrollen der eigenen Atomanlagen geht. US-Außenminister Kerry brachte es auf diese Formel. Folks, Leute, es ist einfach, seine friedlichen Absichten zu beweisen. Bisher allerdings nicht. Die Testphase beginnt ab sofort und der Iran muss liefern. Doch der Atompoker von Genf wirft noch ganz andere Wellen. Erstmals verhandeln die USA und der Iran intensiv und hart miteinander, vor 6 Monaten noch undenkbar. Und in Israel oder Saudi-Arabien wächst die Sorge, dass Washington sich langfristig aus der Nahostregion als Ordnungsmacht zurückziehen will. Sollte dies tatsächlich zutreffen, wären die Genfer Atomverhandlungen tatsächlich ein Wendepunkt mit immens strategischen Konsequenzen.
Hans-Jürgen Maurus kommentierte auf NDR Info und WDR 5. Jahad Wafers, früher Übersetzer bei der Bundeswehr in Afghanistan, hatte die Erlaubnis zur Einreise nach Deutschland bereits in der Tasche. Heute Morgen wurde der Mann erdrosselt in seinem Auto in der Innenstadt von Kunduz gefunden. Einzelheiten von Jürgen Webermann.
Der junge Mann war offenbar zuvor entführt worden. Das bestätigte die Polizei in Kunduz dem ARD-Studio Südasien. Man hat ihn aus dem Haus geholt und dann umgebracht, so ein Sprecher der Polizei. Der Leichnam wurde demnach mitten in Kunduz Stadt aufgefunden. Offenbar hatten die Täter den Mann erwürgt. Wer hinter der Tat steckt, das ist bislang unklar. Die Taliban wollten sich nicht konkret äußern. Ein Sprecher sagte nur, all diejenigen, die mit den internationalen Truppen zusammengearbeitet hätten, sollten getötet werden. Der junge Afghane hatte den Recherchen zufolge auch an Einsätzen der Bundeswehr mit afghanischen Einheiten als Übersetzer teilgenommen. Familienangehörige sagten dem ARD-Studio Südasien, er habe keinen Streit mit anderen Afghanen in Kunduz gehabt. Allerdings sei er mehrfach von Taliban bedroht worden. Die Bundesregierung hatte das Mordopfer lange nur als latent gefährdet eingestuft, trotz der angeblichen Drohbriefe und Drohanrufe der Taliban. Erst Ende Oktober änderte die Bundesregierung ihre Politik und bot mehr als 180 ehemaligen Bundeswehrmitarbeitern an, nach Deutschland auszureisen. Auch der junge Mann aus Kunduz stand offenbar auf dieser Liste. Wie die anderen ehemaligen Mitarbeiter wurde auch er offenbar ins Hauptquartier der Bundeswehr nach Mazar-i-Sharif eingeladen, um dort seinen Ausreisewunsch zu äußern. Seitdem aber warten die meisten Afghanen auf weitere Schritte. Laut Außenministerium in Berlin erstellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derzeit sogenannte Aufnahmebescheide. Erst wenn diese vorlägen, würden die ehemaligen Bundeswehrmitarbeiter in die deutsche Botschaft nach Kabul geladen, um dort einen Visumsantrag zu stellen. Angaben zum zeitlichen Ablauf machte das Auswärtige Amt nicht. Ein weiterer früherer Dolmetscher, der mit dem Mordopfer befreundet war, erklärte, er sei entsetzt und habe jetzt noch mehr Angst als ohnehin schon. Wörtlich schrieb er, wenn uns die deutsche Regierung nicht bald in Sicherheit bringt, dann werden wir hier alle umgebracht, einer nach dem anderen.
Was passiert eigentlich in Afghanistan, wenn die letzten internationalen Kampftruppen Ende kommenden Jahres das Land verlassen haben? Chaos, Bürgerkrieg, Rückkehr der Taliban? Die USA haben zugesagt, dass sie auch über 2014 hinaus afghanische Sicherheitskräfte ausbilden und beraten, verlangen allerdings im Gegenzug rechtliche Immunität vor einheimischer, also afghanischer Strafverfolgung. Das ist natürlich ein heikler Punkt. Trotzdem hat die afghanische Stammesversammlung, die Lawyer Jirga, das umstrittene Sicherheitsabkommen heute befürwortet. Aus Kabul, Sandra Petersmann.
Die 2500 Delegierten der Ratsversammlung haben ihren Präsidenten aufgefordert, das Dokument noch vor Jahresende zu unterzeichnen. Doch Hamid Karzai bremst. In seiner Abschlussrede blieb er vage. Frieden ist unsere Vorbedingung. Die Amerikaner sollen uns Frieden bringen, dann werden wir das Abkommen unterzeichnen, sagte er wörtlich. Präsident Karzai hatte im Verlauf der Lawyer Jirga für alle überraschend angekündigt, dass das Papier erst nach der geplanten Wahl am 5. April unterzeichnet werden soll, von seinem Nachfolger. Denn Karzai darf nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Die USA lehnen das strikt ab und verlangen Planungssicherheit bis Jahresende. Sie drohen mit dem Abzug aller Truppen wie im Irak. Der Entwurf für Afghanistan sieht vor, dass nach dem Auslaufen des NATO-Kampfeinsatzes Ende 2014 bis zu 15.000 ausländische Soldaten langfristig in Afghanistan stationiert bleiben, vor allem als Trainer und Berater. Umstritten und weiter unklar ist, ob US-Spezialkräfte auch weiterhin Antiterrorrazzien durchführen und dabei in afghanische Häuser eindringen dürfen. Das Abkommen garantiert, dass die internationalen Soldaten im Falle einer Straftat nur der Justiz ihrer Heimatländer unterstehen. Diese Vereinbarung ist auch die Arbeitsgrundlage für alle anderen NATO-Staaten. Deutschland hat angeboten, sich ab 2015 mit bis zu 800 Soldaten an der geplanten Ausbildungsmission für die afghanischen Soldaten und Polizisten zu beteiligen. Doch diese Zusage steht und fällt mit der afghanischen Unterschrift unter das Dokument.
Sandra Petersmann berichtete aus Kabul. Die Schweizer sind sehr stolz auf ihre direkte Demokratie. Heißt, dass über alle wesentlichen Dinge wie Pkw-Maut, Mindestlohn oder eben Managergehälter, über die auch in der Alpenrepublik zurzeit heiß diskutiert wird, alle Schweizer entscheiden. 1:12 war die Formel, um die es heute bei der Volksabstimmung über die Begrenzung von Managergehältern ging. 1:12 heißt, dass der Boss höchstens 12-mal mehr verdienen darf, wie das allerkleinste Licht im Betrieb. Aber so viel Regulierung ging der Mehrheit der Tell-Nachfahren dann wohl doch zu weit. Aus Zürich, Rainer Hartmann.
Der Vorschlag der Jungsozialisten in der Schweiz hatte am Schluss keine Chance. 2/3 der Stimmbürger sagen Nein zur Idee, die Löhne nach oben zu begrenzen. Cendric Wermuth von den Schweizer Jusos.
Ja, das ist eine schmerzliche Niederlage, das ist so. 35%, das tut im ersten Moment weh und wir werden schauen müssen, was das gelegen hat. Klar ist, wir kommen zurück mit anderen Vorschlägen.
Der Plan der Jusos sah vor, dass der Chef eines Unternehmens nicht mehr als 12-mal so viel verdienen darf wie sein kleinster Angestellter, also der mit dem niedrigsten Lohn. Das hätte dazu geführt, dass der höchste Lohn umgerechnet rund 550.000 Euro pro Jahr betragen hätte. Millionengehälter, wie in Schweizer Großunternehmen, bei den Banken und der Pharmaindustrie üblich, wären ein für alle Mal vorbei gewesen. Dass es nicht so kommt am Wirtschaftsstandort Schweiz, darüber ist Hans-Ulrich Bilger vom Schweizer Gewerbeverband erleichtert.
Wir sind positiv überrascht über dieses deutliche Nein. Es ist ein Vertrauensbeweis des Stimmvolkes gegenüber der Wirtschaft. Es kommt zum Ausdruck, dass das Volk kein Lohndiktat des Staates in den Betrieben will, sondern eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer diese Problematik, diese Lohnfrage aushandeln sollen.
Mit einer millionenschweren Kampagne hat die Schweizer Wirtschaft im Vorfeld der Abstimmung gewarnt. Große Konzerne könnten aus der Schweiz abziehen, Arbeitsplätze wegfallen, wenn Löhne vom Staat beschnitten werden. Abgesehen davon, dass Steuern und Sozialabgaben weniger fließen würden. Die Argumente der Gegner haben am Schluss offenbar überzeugt. Dabei hat es noch vor wenigen Wochen so ausgesehen, als würden die Schweizer der 1:12-Initiative mehrheitlich zustimmen. Warum kam es jetzt so deutlich anders? Die Initiative der Jusos wurde lediglich unterstützt von den Gewerkschaften und den Grünen. Initiativen, die von links kommen, haben es am Wahltag, wenn es ernst wird, in der Schweiz generell schwer. Mehr als ein Drittel an Zustimmung bekommen sie selten, also genauso viel oder so wenig wie jetzt bei der Idee, Löhne nach oben zu deckeln. Der Meinungsforscher Claude Longchamp.
Das Rezept ist ein linkes Rezept gewesen. Wenn der Staat in die Wirtschaft eingreifen soll, dann gibt es eine Sammlung auf der rechten, auf der bürgerlichen Seite, die eigentlich dieses Prinzip nicht haben will. Lohndiktat vom Staat, das war das starke Schlagwort eigentlich auf allen Plakaten. Und ich denke, das hat so stark auch polarisiert, dass am Schluss die Debatte, die die User gerne gehabt hätten, nämlich über die Abzocker, eben nur noch zweitrangig war.
Debattiert werden aber darf weiter über das Thema Lohngerechtigkeit. Im kommenden Jahr soll in der Schweiz über eine andere Gehaltsgrenze abgestimmt werden, die Gehaltsgrenze nach unten über den Mindestlohn. Da sind die Gewerkschaften nicht zimperlich und fordern im Hochlohnland Schweiz umgerechnet 18,50 Euro pro Stunde.
Rainer Hartmann aus Zürich war das. Die entfesselte Gewalt der Natur zeigt uns immer wieder, wie klein und ohnmächtig wir Menschen doch sind. Ganze Städte und Dörfer, Häuser, Schiffe, Autos, Bäume und Menschen, mal eben fortgerissen von einem Sturm. Tausende Tote, Milliarden Schäden und noch immer herrscht Chaos in der vom Taifun zerstörten Region auf den Philippinen. Einwohner warten auf Hilfsgüter, Einsatzkräfte bergen weitere Tote. Wer kann, hat die Region längst verlassen. Udo Schmidt berichtet.
Cash for Work, Bargeld für Arbeit. Mit diesem Programm wird jetzt in Tagloban das zwingend Notwendige mit dem Nützlichen verbunden. Es muss schnell aufgeräumt werden. Noch immer liegen Leichen unter Trümmerbergen. Noch immer ist die Seuchengefahr nicht gebannt. 500 philippinische Pesos, etwa 10 Euro am Tag, erhalten die vielen Freiwilligen, die helfen, der Stadt wieder ein normales Gesicht zu geben. Und mit diesem Geld wird, das ist das Nützliche, die lokale Wirtschaft angekurbelt. Zu kaufen gibt es auf den überall entstehenden Märkten inzwischen genug. Man muss es nur bar bezahlen können. Und Bargeld ist wegen der geschlossenen Banken ein rares Gut in Tagloban. Alex Villegas ist Lehrer. Sein Haus ist weggespült. Er hat nichts mehr und braucht dringend Geld für das tägliche Überleben, aber auch für den Wiederaufbau seines Zuhauses.
All of us has a problem in cash.
Alle von uns haben das Problem, kaum Bargeld zu besitzen. Die Märkte sind bereits alle wieder geöffnet, aber man kann nichts kaufen ohne Bargeld. Wenn wir hier Geld verdienen, dann können wir zumindest wieder etwas zu essen besorgen, Gemüse, was auch immer. Unter den Trümmern finden sich immer wieder Leichen, jetzt noch 2 Wochen nach der Katastrophe. Sie zu bergen ist inzwischen eine kaum noch zumutbare Arbeit. Alex Metzger ist Freiwilliger einer christlichen Wohlfahrtsorganisation Youth with a Mission und er hat in den vergangenen Tagen bereits 40 Leichen unter den Trümmern hervorgezogen. Wir warten, dass die Trümmer beiseite geräumt werden, dann können wir die Toten bergen. Das hätte natürlich schon vor einer Woche passieren müssen. Die Vereinten Nationen sind besorgt. 1,5 Millionen Kinder könnten unter Mangelernährung leiden, hieß es in New York. 3 Millionen Menschen seien auf der Flucht, meist obdachlos, und sie bräuchten dringend Hilfe. 5.200 Menschen, so die derzeitige offizielle Angabe, sind ums Leben gekommen, 1.600 werden noch vermisst. Die meisten Vermissten werden unter den Trümmern liegen.
Eine Reportage aus Tacloban von Udo Schmidt. Über 100.000 Tote und Verstümmelte, Millionen auf der Flucht. Schreckliche Zahlen aus dem syrischen Bürgerkrieg, aber in ihrer gigantischen Dimension auch seltsam abstrakt, weil wir uns das Grauen und Entsetzen hinter den Totentabellen nicht vorstellen können. Abgestumpft sind nach über 2 Jahren des Blutvergießens. Heute war wieder so ein Tag mit besonders vielen Opfern. Einzelheiten von Björn Blaschke.
Bei Gefechten zwischen Untergrundkämpfern und Einheiten von Syriens Staatschef Bashar al-Assad sollen östlich der Hauptstadt Damaskus mehr als 75 Menschen getötet worden sein. Das teilte die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Unter den Toten seien 28 Angehörige der Gruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante und der Nusra-Front, also Männer, die im weiten Sinne zum Al-Qaida-Netzwerk zählen. Zudem seien 26 weitere Untergrundkämpfer, 18 Regierungssoldaten und 5 syrische Journalisten getötet worden. Mehr als 50 tote Aufständische, ein harter Schlag, nachdem sie gerade erst einen wichtigen Teilsieg vermelden konnten. Es ist Untergrundkämpfern offenbar gelungen, das größte Erdölfeld im Osten Syriens unter ihre Kontrolle zu bringen, Al-Omar in der Provinz der Rezor im Grenzgebiet zum Irak. Videoaufnahmen aus dem Internet zeigen Bewaffnete, die sich als Angehörige der Al-Qaida-nahen Nusra-Front ausgeben. Sie durchkämmen eine Ölförderanlage, halten Ausweispapiere in die Kamera, Dokumente von Gefolgsleuten Assads, wie die Bewaffneten behaupten. Sollten die Untergrundkämpfer Al-Omar halten können, wäre die Führung von Präsident Bashar al-Assad von wichtigen Rohölreserven abgeschnitten, teilten Oppositionsvertreter mit. Bisher hatte, trotz des Bürgerkriegs, eine Pipeline von Al-Omar Rohöl nach Zentralsyrien transportiert. Zur Verarbeitung in einer der beiden Raffinerien des Landes, die immer noch unter Kontrolle der Regierung sind. Fällt ein Teil des Rohöls weg, werden Assad und seine Leute ihren Bedarf durch Importe decken müssen. Zusätzlich zu dem Treibstoff, den sie ohnehin schon aus dem Ausland beziehen, vermutlich aus Iran und Libanon. Umgekehrt bemühen sich Untergrundkämpfer seit Monaten, die syrischen Ölfelder unter ihre Kontrolle zu bekommen. Das geförderte Öl können sie auf dem Schwarzmarkt absetzen, um ihre Einnahmen aufzubessern. Allerdings gilt die Arbeit auf den Ölfeldern für die Untergrundkämpfer als gefährlich, weil sie dort leicht zum Ziel von Luftangriffen werden können.
3:07, wir kommen zum Sport im Echo des Tages. In der Fußball-Bundesliga läuft die letzte Partie des 13. Spieltages. Werder Bremen zu Hause gegen Mainz 05. Tabea Kunze, wie sieht's dort aktuell aus?
Ja, gut 20 Minuten sind noch zu spielen in Bremen und Mainz führt mit 2:0 durch Tore von Nikolai Müller und Shinji Okazaki. Wenn es so bleibt, springen die Mainzer in der Tabelle auf Platz 7 und Werder bleibt auf Rang 12.
Am Nachmittag gab es in der Bundesliga schon das Nordduell Hamburg-Hannover. Beide Teams waren vor der Partie ja nicht so gut drauf, oder?
Nein, und bessere Stimmung dürfte jetzt auch nur bei den Hamburgern herrschen. Die haben einen 3:1 Heimsieg eingefahren. Dabei brachte Husti zuerst die Gäste in Führung, doch dann trafen Badei, Beister und Çalhanoğlu für Hamburg. HSV-Trainer Bert van Marwijk war richtig zufrieden.
Man spürt da echt viel Druck auf diesem Spiel. Ein Gegner hat viel Schwierigkeiten und wir hatten natürlich unsere personale Probleme. Und wir haben eine sehr junge Mannschaft. Trotz all die Probleme und auch noch schnell 0:1 zurückliegen, ja, kann ich nicht unzufrieden sein mit dem 3:1-Sieg.
Die Hamburger machen damit einen Schritt raus aus dem Tabellenkeller, rauf auf Platz 11. Für Hannover läuft es dagegen weiterhin gar nicht. Die Niederlage in Hamburg war schon das 7. sieglose Spiel in Folge. Trainer Mirko Slomka wird das am liebsten sofort abhaken.
Es gibt Phasen, da hat man ganz, ganz viel Freude und Spaß an der Arbeit. Und jetzt muss ich den Spaß vorleben für die Mannschaft und die Ärmel hochkrempeln mit der Mannschaft gemeinsam. Wir haben Sonntag gegen Eintracht Frankfurt die 3 Punkte bei uns behalten, mit unseren Fans im Rücken daran arbeiten und kämpfen. Das ist wichtig.
In der 2. Liga ist der FC St. Pauli wieder dran an der Spitzengruppe. Mit einem 1:0 Auswärtssieg in Aalen springen die Hamburger auf Rang 4. Und für Fortuna Düsseldorf gab es eine deutliche 0:3 Niederlage in Aue. Karlsruhe siegte zu Hause gegen Dresden mit 3:0.
Kurz kommen wir noch zur Formel 1. Da war heute in Brasilien letztes Saisonrennen. War es nochmal eine Vettel-Demonstration?
Auf jeden Fall. Der Weltmeister feierte seinen 13. Saisonsieg in Folge. Das hat vorher noch niemand geschafft. Und Volker Hirt war für uns dabei.
Trotz eines dicken Patzers seiner Boxencrew, als sie beim zweiten Reifenwechsel die falschen Räder brachten, hat Sebastian Vettel erneut gewonnen. Sein 13. Saisonsieg, Schumacher-Rekord eingestellt. Über 10 Sekunden kostete den Weltmeister der missglückte Boxenstopp, dennoch gewann er überlegen vor seinem Teamkollegen Mark Webber und Fernando Alonso. Große Emotionen lieferte dieser Saisonabschluss. Sebastian Vettel mit seinen berühmten Funksprüchen voll des Dankes an sein Team und die Abschiede von langjährigen Weggefährten in der Formel 1, Mark Webber und Felipe Massa. In der Konstrukteurswertung hat Mercedes das Ziel erreicht. Platz 2 dank eines guten 5. Platzes von Nico Rosberg.
Das war der Sport, das war das Echo des Tages. Schönen Abend, tschüss, mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.